Zu Beginn des Jahres haben wir uns eine Studie rausgesucht, die untersucht hat, wie das mit dem Beginn des Lebens ist, beziehungsweise gerade für die Mütter, wie es da besser werden kann.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen, heute darf auch ich euch nochmal begrüßen im neuen Jahr. Ihr hört mich ja dieses Jahr zum ersten Mal. Die letzten beiden Folgen hat Dennis gemacht. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Ne Dosis Wissen, unserem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Und uns hört ihr immer noch werktags ab 6 in der Früh. Das ändern wir auch dieses Jahr nicht. Und ich bemühe mich, dieses Jahr mehr bei den kompakten 10 Minuten zu bleiben. Quasi ein kleiner Neujahrsvorsatz. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und heute ist Mittwoch, der 7. Januar 2026.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Es geht heute bei uns um die Früherkennung von peripartaler Depression und ob das möglich ist durch die Bewertung der Fähigkeit, Emotionen zu regulieren. Genau das hat sich nämlich eine neue Studie in Nature Mental Health angeschaut. Und darüber haben wir natürlich auch mit einer Expertin gesprochen, mit Sarah Kittelschneider. Sie ist Lehrstuhlinhaberin für Psychiatrie am University College Cork und Mitglied im Konsortium zur Erstellung der deutschen S3-Leitlinie für die peripartale Depression. Und sie spoilert an dieser Stelle schon mal ein bisschen, beziehungsweise ich zitiere sie. Sie meinte, es ist wichtig, die Warnzeichen und Symptome einer peripartalen Depression früh zu erkennen, aber dafür allein die Emotionsregulation zu erfassen, reicht nach ihrer Einschätzung nicht aus. Das geben die Ergebnisse der Studie nicht her. Na, dann müssen wir da jetzt mal einen ganz genauen Blick drauf werfen zum ersten Kaffee des Tages. Ganz kurze Definition nochmal, was ist die peripartale Depression? Eine mehrere Wochen oder auch bis Monate andauernde depressive Episode, die aber im unmittelbaren Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt steht. 10-15% aller Mütter sind betroffen. Mag jetzt der ein oder die andere vielleicht sagen, klingt ja gar nicht so viel. In 2024 waren das in Deutschland aber um die 70.000-100.000 Frauen. Also eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Krankheitsbild. Man muss allerdings deutlich unterscheiden. Die peripartale Depression tritt während der Schwangerschaft bis zu einem Jahr danach auf und sie umfasst mit, also da gehört dazu, die Postpartum- oder Wochenbettdepression. Diesen Begriff benutzt man allerdings nur, wenn die Symptome bis zu 6 Wochen nach der Geburt erst einsetzen. Die peripartale Depression ist auch nicht dasselbe wie der Baby Blues, den ja vielleicht auch schon einige kennen. Das sind Stimmungsschwankungen, die unmittelbar nach der Geburt auftreten, da sich also nicht unterscheiden. Die Hälfte der Frauen sind betroffen, also viel, viel, viel mehr. Aber dieser Babyblues verschwindet nach ein paar Tagen eben dann auch meistens von allein und deshalb nicht das gleiche wie die peripartale Depression. Die Fachkreise sind sich auch nicht so ganz einig, ob jetzt die peripartale Depression eigentlich ein eigenständiges Krankheitsbild ist. Das erklärt auch unsere Expertin Kittelschneider. Sie sagt, es ist immer noch nicht ganz klar, ob es sich bei der peripartalen Depression um eine spezielle Form der Depression handelt oder um eine, in Anführungsstrichen, gewöhnliche Depression, die im Zusammenhang mit einem einschneidenden Lebensereignis auftritt. Denn natürlich stellen der Stress, der Schlafmangel und dieser Beginn des neuen Lebensabschnitts nach der Geburt eine psychische Belastung dar und können eine Depression auslösen oder auch zu einem Rückfall in die Symptome führen, die schon mal früher bestanden haben. So oder so, Ausdruck, also Symptome der peripartalen Depression sind die gleichen wie bei Depressionen, gedrückte Stimmung, verminderter Antrieb, Interesselosigkeit. Es können aber auch schwangerschaftsspezifische Symptome dazukommen, wie zum Beispiel die Angst, das Kind nicht gut zu versorgen, Insuffizienzgefühle als Mutter, also Versagensängste als Mutter oder sogar fehlende Muttergefühle. Das ist natürlich für die Mutter belastend, aber es kann sich tatsächlich auch negativ auf die Entwicklung des Kindes auswirken. Wir wissen, dass eine Depression der Mutter während der Schwangerschaft zu einem eingeschränkten Wachstum und einer eingeschränkten Organreifung des Kindes führen kann. Und auch das Risiko für Frühgeburten ist erhöht. Und Kinder, deren Mutter dann nach der Geburt an einer Depression leiden, die zeigen unter anderem eine reduzierte Gewichtszunahme im ersten Lebensjahr, häufiger Schrei-, Regulations-, Schlafstörung und auch einen Entwicklungsrückstand im Alter von so 12 bis 18 Monaten. Sprich, also die richtige Behandlung ist nicht nur essentiell für die Mutter, sondern natürlich auch für das Kind. Bisher werden aber weniger als die Hälfte dieser peripartalen Depressionen überhaupt diagnostiziert. Wir sehen die gar nicht so wirklich. Und weniger als 15%, also wirklich nur ein ganz kleiner Bruchteil, wenn man sich das mal anschaut, erhalten überhaupt eine Behandlung. Deshalb eben auch die Frage der Studie im Nature Mental Health. Wer sie lesen möchte, sie ist natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt bei uns. Wie können wir denn diese peripartale Depression frühzeitig erkennen? Gibt's da irgendwas, was uns aufhorchen lassen muss, dass wir eben die Mütter mit einem erhöhten Risiko dafür frühzeitig raussieben können? Dafür hat das Team aus Deutschland und Schweden Daten aus der sogenannten Mom-to-Be-Kohorte ausgewertet. Das ist ein Längsschnitt. Der Untersuchungszeitraum lag von 2022 bis 2024 und bestand aus eben einer Gruppe schwedischer Schwangerer, beziehungsweise dann Mütter. 623 waren es insgesamt. Und alle Teilnehmerinnen füllten ab dem zweiten Trimester bis ein Jahr nach der Geburt verschiedene Fragebögen am Smartphone aus. Unter anderem war eben auch der DRES-16, also der Difficulties in Emotion Regulation Scale 16 dabei. Das ist ein Fragebogen zur Emotionsregulation, wo sowas vorkam wie, ich kann meine Gefühle oft nicht richtig einordnen. Wenn ich aufgebracht bin, verliere ich schnell die Kontrolle. Da sollten die Schwangeren bzw. Mütter das eben einschätzen, wie das bei ihnen ist. Das Ergebnis war, die Schwierigkeit mit der Emotionsregulation, wenn man da welche hatte, im zweiten Trimester, waren auch wirklich assoziiert mit einem erhöhten Risiko für eine peripartale Depression bis zu 5 Monate nach der Geburt. Und die Vorhersage blieb auch robust, blieb bestehen, wenn andere Risikofaktoren berücksichtigt wurden, wie zum Beispiel der sozioökonomische Status oder der BMI. Daher sprach sich dann auch als Schlussfolgerung das Team der Studie dafür aus, Fragebögen als Screening-Instrumente während der Schwangerschaft einzuführen. Aber wir kommen jetzt gleich mal zu den Einschätzungen und Einschränkungen, die unsere Expertin Sarah Kittel-Schneider dabei sieht. Sie findet nämlich, die Stichprobe ist nicht repräsentativ genug. Es handelt sich hierbei überwiegend um Akademikerinnen, sagte sie, von denen viele schon vorher psychische Erkrankungen hatten. Marginalisierte Gruppen, geflüchtete Menschen aus niedrigeren sozialen Schichten, die hat sie vermisst und werden daher kaum abgebildet. Und das ist problematisch, weil wir wissen, bei peripartaler Depression ist der sozioökonomische Status einer der größten Risikofaktoren. Das heißt, eine diverse Stichprobe wäre hier besonders wichtig. Außerdem fand sie, dass die Stärke des Zusammenhangs zwischen Emotionsregulation und dann der peripartalen Depression aus dem Paper nicht so wirklich herauszulesen ist. Das war für sie nicht nachvollziehbar. Aber genau das wäre ja in der Klinik besonders wichtig. So sagte sie auch als Klinikerin, würde mich die Betroffenen ja auch fragen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Depression entwickle? Und so eine Risikoeinschätzung kann ich aus den Ergebnissen der Studie so nicht ableiten. Für die Anwendung in der Praxis bräuchte ich da definitiv mehr Sicherheit. Außerdem sieht sie durchaus ethische Bedenken. Wenn wir screenen, so meinte sie, muss natürlich dann auch die Möglichkeit zur Behandlung gegeben sein. Und gerade das können wir bislang nicht überall in Deutschland gewährleisten. Das heißt, das ist natürlich wirklich fatal. Ja, ich stelle dann fest, die Schwangere hat in meiner Gyn-Praxis den Fragebogen ausgefüllt. Oh je, jetzt muss ich gucken. Die hat da einen Score, der auffällig ist. Ja, ich kann sie aber nirgendwo hin überweisen. Das ist natürlich fatal. Denn da haben wir in Deutschland auch bisher keine standardisierte Behandlung. Und das ist eigentlich, ja, total bedauerlich, denn Sarah Kittel-Schneider erzählte unserem Team von der Dosis Wissen auch, wir können ja die peripartale Depression vorbeugen aus der aktuellen Literatur, die für die Erstellung der europäischen Praxisleitlinie für eben diese peripartale Depression herangezogen wurde, wissen wir, das durch psychosoziale Unterstützungsmaßnahmen, das verhindert werden kann. Und deshalb wäre es total wichtig, die Warnzeichen und Symptome früh zu erkennen. Aber dann brauchen wir natürlich auch etwas, womit wir handeln können, später. Aber nochmal ganz deutlich, der Fragebogen zur Emotionsregulation alleine genügt ihr da zum Screening nicht. Aktuell ist die deutsche S3-Leitlinie zu peripatalen psychischen Störungen in der Erstellung. Wahrscheinlich erscheint sie Ende 2026 und dann dürfen wir hoffentlich mehr Klarheit haben, wie ein gutes Screening und dann auch die Behandlung dieser Erkrankung in der Praxis aussehen können. Das war sie, eure heutige Dosis Wissen. Schön, dass ihr uns auch in diesem Jahr wieder begleitet. Und lasst es euch doch einfacher machen. Wir erinnern da auch gerne dran. Aktiviert die Glocke, abonniert unseren Kanal. Dann kommt ihr immer eine Nachricht, wenn die neue Folge draußen ist.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.